Künstliche Intelligenz und Maschinenlernverfahren, die werden in der Forschung immer wichtiger. Und das gilt insbesondere auch für die Chemie und Biochemie. Warum die besonders dort vielleicht geeignet sind, also die KI und der Einsatz, darum geht's heute bei uns im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, wie oft nutzt ihr eigentlich ChatGPT und andere Anwendungen mit künstlicher Intelligenz schon so im Alltag? Also ich persönlich mache es mittlerweile relativ oft, vor allem im Job, irgendwie mal so Informationen zusammentragen, mal Dossiers über ein bestimmtes Thema erstellen. Da hilft mir KI inzwischen schon gewaltig und macht vor allem viele Abläufe schneller. Und auch in der Wissenschaft kommt KI immer häufiger zum Einsatz und wird, das ist die Hoffnung zumindest, auch die Forschung in den kommenden Jahren immer weiter verbessern und eben auch dort gewisse Prozesse und Abläufe schneller und effektiver machen. Zum Beispiel im Bereich Chemie. Nur wie genau soll das eigentlich ablaufen und welches Potenzial hat das Ganze? Darüber will ich sprechen und zwar mit Lars Fischer. Der ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Lars.
Hallo Marc.
Ja Lars, du hast über dieses spannende Thema gerade mit einem Chemiker gesprochen und zwar mit Martin Dobbelehre. Wo forscht denn der und was sind eigentlich seine Themen?
Ja, den Martin habe ich auf einer Konferenz mehr oder weniger durch Zufall getroffen und er ist ein technischer Chemiker an der Universität Gent in Belgien und forscht über industrielle Prozesse und zwar über Durchflusschemie, also kontinuierlich ablaufende chemische Reaktionen, wie sie zum Beispiel in der Petrochemie passieren. Aber weil sie eben deutlich effizienter sind und deutlich einfacher zu handeln, eben auch in der weiteren chemischen Industrie und pharmazeutischen Industrie relevant sein könnten. Und er versucht jetzt eben für klassische chemische Prozesse, die ja in so einem Kolben oder in so einem großen Reaktor passieren. Jetzt versucht er, Reaktionsparameter mithilfe von Maschinenlernverfahren zu finden, dass diese gleichen Reaktionen auch in kontinuierlichen Abläufen, im kontinuierlichen Fluss in so einem Durchflussreaktor ablaufen können, dass man die eben viel effizienter dauerhaft laufen lassen kann, statt jedes Mal immer den Reaktor auszukippen und neu zu füllen, wie das bei heutigen chemischen Prozessen der Fall ist. Das Problem ist eben so ein bisschen, dass es für viele dieser Reaktionen nur Daten im Reaktor, den man dann immer wieder ausleeren muss, gibt und eben nicht für diese doch etwas anders ablaufende Durchflusschemie. Und das ist der Punkt. Er will jetzt für diese Durchflusschemie diese Daten mit Hilfe von Maschinenlernverfahren generieren.
Mhm. Und ich habe ja jetzt eingangs schon gesagt, so in meinem Leben spielt KI jetzt vielleicht so seit ein paar Jahren so eine kleine Rolle, ne, mit eben ChatGPT und solche Sachen, aber da geht es ja auch bei dir jetzt nochmal um eine andere Form von KI, würde ich es mal nennen. Wie hat denn dann bei ihm eigentlich, also bei dem Martin Dobbelehre, dieses Thema KI überhaupt angefangen in der Forschung? Da gibt es das ja auch schon ein bisschen länger, ne?
Ja und nein. Also diese Verfahren, die man da einsetzt, diese zum Beispiel Expertensysteme oder auch die statistischen Algorithmen, mit denen man zum Beispiel Eigenschaften von Molekülen oder auch bestimmte Reaktionsbedingungen, bei denen bestimmte Reaktionen gut ablaufen. Die Algorithmen und statistischen Verfahren dafür, die gibt es tatsächlich schon sehr lange. Das heißt, das, was man da macht, das, was man da versucht, das ist nicht so hundertprozentig neu. Was eben neu ist heutzutage, das ist erstens die unfassbare Rechenleistung, die wir heute haben. Das heißt, man kann viel größere Datenmengen verarbeiten Woher man die Daten kriegt, ist eine andere Frage. Ich glaube, da kommen wir später noch zu. Aber man kann viel, viel größere Datenmengen mathematisch, statistisch verarbeiten. Und man hat heutzutage eben auch moderne statistische Verfahren, modernere Algorithmen, zum Beispiel eben das Transformer-Verfahren und andere Techniken, die eben mit den heutigen modernen generativen KI-Verfahren verbunden werden, aber die man natürlich auch ganz verschiedene Fragestellungen anwenden kann. Und das sind die beiden Dinge, die jetzt diese alten Methoden heutzutage sehr, sehr viel mächtiger machen.
Und sag doch mal ein Beispiel, wofür setzt man denn solche Technologien ein und wie helfen sie?
Das beste bekannte Beispiel ist, glaube ich, der Nobelpreis 2024 für Programm AlphaFold 2. Das ist ja ein KI-Programm, das Proteinfaltung vorhersagt. Also die dreidimensionale Struktur von Proteinen, wie sie sich eben im Körper oder im Reagenzglas bildet auf Basis der Aminosäuresequenz. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Problem. Jahrzehntelang haben Fachleute sich daran die Zähne ausgebissen und mithilfe dieser großen Rechenleistung, mithilfe dieser statistischen Verfahren, wie zum Beispiel Diffusion eben, hat jetzt die KI quasi das geknackt. Also das ist vielleicht das beste Beispiel aus dem weiteren Chemiebereich, aus dem weiteren wissenschaftlichen Bereich. Aber wenn wir jetzt von Marken reden und von dieser sehr spezialisierten technischen Chemie, was er macht, was er am Anfang gemacht hat, war tatsächlich sich anzugucken auf Basis von verschiedenen Chemikalien, verschiedenen Strukturen, verschiedenen Datensätzen, sich einfach anzugucken, welche Eigenschaften haben diese Moleküle, wie hängen die miteinander zusammen und kann man daraus bestimmte Eigenschaften anderer Moleküle vorhersagen. Das heißt, man generiert aus Daten, aus großen Datensätzen, in denen bestimmte Muster sind, einfach neue Muster. Und das ist etwas, was die technische Chemie sehr gerne macht. Und das ist eben auch was, was man mit Maschinenlernverfahren sehr gut machen kann.
Und von diesen Beispielen, die du jetzt genannt hast, mal ausgehend so ganz allgemein gefragt, wie verändert denn KI so die Chemie und die Wissenschaft dahinter und die Forschung?
Also einerseits kommt das natürlich sehr stark aufs Forschungsgebiet an und natürlich auch auf die Fragestellung und welche Daten zur Verfügung stehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Chemie und Biochemie vergleichen, das sind, glaube ich, die Sachen, die am bekanntesten sind. Ich habe jetzt AlphaFold erwähnt. Einer der Nobelpreisträger, der Herr Baker, ist auch sehr, sehr aktiv im Bereich Proteindesign, künstliches Proteindesign mithilfe von KI und ist da auch relativ erfolgreich, entwickelt da neue Ansätze und der Hintergrund davon ist, dass in der Biochemie, in der Molekularbiologie seit Jahrzehnten systematisch enorme Datensätze gesammelt werden. Genetische Datensätze, Strukturdatensätze über Proteine, Kristallstrukturanalysen von Proteinen, Eigenschaften und so. Das heißt, in der Biochemie und Molekularbiologie macht man immens viel seit Jahrzehnten mit Big Data. Jetzt hat man diese Daten, jetzt hat man die Rechenpower, jetzt hat man die modernen statistischen Verfahren. Und ich war neulich hier in Heidelberg beim Embl oben bei den Molekularbiologen und die sagen, KI-Maschinenlernverfahren verändern auf dem Gebiet jetzt schon alles. Ja, im Bereich Vorhersage von Biomolekülen, Wechselwirkungen von Biomolekülen, Wechselwirkungen im Körper und so weiter. Das heißt, das ist jetzt schon eine Revolution in diesem Biobereich, die natürlich ein bisschen darauf basiert, dass diese immensen Datensätze vorhanden sind. Wenn man jetzt in die Chemie guckt, da hat man nicht so diese Big-Data-Tradition. Da sind die Datensätze viel stärker verstreut, die sind ein bisschen kleiner. Und das macht es natürlich für KI-Verfahren im Moment noch ein bisschen schwieriger, sich da durchzusetzen im Vergleich eben zu den molekularbiologischen Sachen, wo die Daten schon da sind. Das heißt, in der Chemie dauert das jetzt alles noch ein bisschen länger, bis sich das wirklich durchsetzt, einfach weil die Daten noch nicht da sind. Aber es gibt zum Beispiel Fachleute, die jetzt daran arbeiten, sich überlegen, wie kriegt man denn in der Chemie diese Daten? Diese Daten müssen ja generiert werden durch chemische Experimente. Die sind sehr teuer, die sind sehr zeitaufwendig. Und das heißt, in der Chemie ist es jetzt noch nicht so, dass die KI alles revolutioniert. Aber es ist natürlich allen klar, dass das irgendwann passieren wird, dass man in einzelnen Gebieten jetzt auch sieht, wo das passieren könnte und dass jetzt viele Leute dabei sind, sich zu überlegen, wo kriegt man die Daten her, wie nutzt man die Daten effizient, was für Systeme benutzt man. Man benutzt da ja meistens keine Large Language Models, sondern eher die dahinterliegende Technologie und Rechenleistung. Da wird sehr viel gemacht, aber bis das wirklich so sehr das Fachgebiet revolutioniert wie bei den biologischen Methoden, da ist eben der Mangel an Daten noch das Hindernis.
Aber ich höre raus, man kann da wirklich auch konkret dann was mitarbeiten, hoffentlich in Zukunft, ne?
Ja, das kann man. Und zwar natürlich in der ganz ähnlichen Weise, wie man das bei Proteinen hat. Man hat ja auch bei chemischen Reaktionen, man hat Moleküle, die bestimmten Regeln folgen. Man hat Strukturen, die bestimmten Regeln folgen. Zum Beispiel in der Materialforschung bestimmte Legierungen. Es gibt unfassbar viele Legierungen. Zum Beispiel ganz banale Legierungen sind Bronze oder Messing, ne? Also mit Kupfer, Zinn, Kupfer, Zink und so ein Kram. Das sind simple Legierungen, aber es gibt sehr komplexe Legierungen. Zum Beispiel rostfreier Stahl ist dann schon ein bisschen komplexer. Und dann gibt es intermetallische Phasen mit zum Teil 5, 6, 7, 8 Metallen drin, die heutzutage der Forschung praktisch noch überhaupt nicht zugänglich sind. Einfach, weil man natürlich sehr viele Metalle hat, sehr viele Mengenverhältnisse, sehr viele Kombinationen. Und wenn man da jetzt die Daten hätte für einen Teil dieser Kombination, dann könnte man möglicherweise mit solchen Maschinenlernverfahren so quasi Pfade durch diesen riesigen Dschungel an Strukturen schlagen, sodass man einfach ein bisschen besseres Gefühl dafür hat, welche von diesen unzähligen möglichen Materialien welche Eigenschaften hat oder wie man Eigenschaften verbessert. Also das ist Materialforschung. Natürlich bei chemischen Reaktionen, das, was Martin Dobbelare ja auch gemacht hat, der einfach die optimalen Reaktionsbedingungen für bestimmte Reaktionen, für bestimmte technische Prozesse vorhersagen will. Auch bei chemischen Reaktionen gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, was wann wie reagieren kann, welcher Mechanismus da passieren kann. Und dieser riesige Wust an Möglichkeiten, mechanistisch, strukturell, verschiedene Resultate, dann gibt es auch noch so Sachen wie Stereochemie, also die genaue Form der Moleküle, das ist noch ganz, ganz, ganz wenig erschlossen. Und die Hoffnung ist eben, dass Maschinenlernverfahren, KI, da wirklich in diesen Ozean der Möglichkeiten vielleicht ein bisschen größere Bereiche offenlegen kann.
Was ich ja auch noch ganz interessant fand, man denkt ja jetzt bei KI oder ich zumindest auch oft irgendwie an sowas relativ Neues, aber dieses Machine Learning, was du ja auch beschreibst, das ist ja durchaus auch schon ein bisschen älter. Auch darüber habt ihr in diesem Interview bei Spektrum gesprochen. Inwiefern denn?
Naja, wie ich schon gesagt hatte, es geht ja in letzter Konsequenz um statistische Methoden, um statistische Verfahren, mit denen man zum Beispiel Aufschluss über Eigenschaften von Molekülen gewinnen kann oder eben auch bestimmte Reaktionsbedingungen untersuchen kann. Also das lief früher immer unter diesem Stichwort Computerchemie. So habe ich das auch gelernt. Das heißt, man hatte da schon so seine Algorithmen. Das ist tatsächlich schon in den 1960er Jahren in Deutschland entwickelt worden. Also in Deutschland, in den Niederlanden gab es Leute, die das gemacht haben. Und damals hatte man ja ganz, ganz wenig Rechenkapazität, um diese Kalkulationen durchzuführen. Man hat das wirklich aus heutiger Sicht nahezu Taschenrechnern damals gemacht. Aber das hat schon ein bisschen was gebracht. Man konnte dabei zum Beispiel bestimmte Reaktionen klassifizieren, also im Sinne von, welcher Reaktionsmechanismus steht da möglicherweise hinter? Und daraus kann man dann schließen, wie die Reaktion am besten abläuft. Solche Sachen. Und es war in den 60ern, 70ern, 80ern diese Computerchemie relativ stark gewachsen. Und dann gab es ein Loch. Dann gab es irgendwie bei dieser Algorithmenentwicklung irgendwann so ein Loch, wo das nicht mehr in Mode war. Und dann sind allerdings auch viele dieser Methoden so ein bisschen verloren gegangen. Und dann haben sich die Computer natürlich auch weiterentwickelt und plötzlich hat man dann festgestellt, wie Martin mir erzählt hat, dass auf heutigen modernen Computern diese alten Methoden gar nicht mehr so recht funktionieren. Also diese Methoden waren tatsächlich so ein bisschen auf die Computertechnik damals ausgelegt und dann musste man das nachher ein bisschen wiederentdecken. Also es gab da einerseits natürlich immer so Einschnitte und Verluste und so weiter und Neuentwicklungen. Auf der anderen Seite ist diese Idee, sich mit Computern hinzusetzen und bestimmte Eigenschaften von Molekülen oder Reaktionen zu berechnen, die Idee letztendlich so alt wie der Computer, natürlich.
Ja, voll. Und KI wird irgendwie auch ja häufig so ein bisschen falsch verstanden vielleicht, ne? Also aktuell zumindest, weil ChatGPT so in aller Munde ist. Aber die Forschung zeigt ja auch so ein bisschen, dass das ja so nicht ganz stimmt, ne?
Ja und nein. Man muss sich klar machen, wenn wir über ChatGPT und diese Bildgeneratoren reden, da reden wir natürlich über generative KI. Generative KI ist ein Unterbereich der KI, der einfach sehr komplexe Outputs generiert. Aber in letzter Konsequenz muss man sagen, das sind ja alles, diese ganze KI-Geschichte, auch ChatGPT und so weiter. Da ist ja nichts fundamental Neues hinter, sondern das sind immer noch statistische Verfahren. Und jetzt bei ChatGPT ist das ein statistisches Verfahren, das ganz spezifisch auf große Datensätze von Sprache angewandt wird. Und das funktioniert heutzutage, weil man eben auch die Rechenleistung hat, um diese statistischen Operationen mit diesen immens großen Datenmengen durchzuführen. Aber im Kern ist das immer noch Statistik, moderne statistische Methoden, die durch die Technik ermöglicht werden. Und naja, wo man sagt, okay, das ist eine statistische Methode, mit Sprache zu arbeiten, dabei einen Output zu erzeugen, gibt es natürlich auch, oder ist es völlig offensichtlich, dass es auch statistische Methoden gibt, die sich zum Beispiel, was weiß ich, mit menschlichen Fortpflanzungsverhalten oder Strömungsmechanik oder eben auch Chemie oder Proteinfaltung befassen. Das sind dann verschiedene Anwendungen. Jede dieser unterschiedlichen Anwendungen hat natürlich statistische Verfahren, die spezifisch sind für sie, zum Beispiel eben die statistischen Verfahren aus den 60er Jahren für die Chemie, für die technische Chemie. ChatGPT ist ein Sonderfall. Ein Sonderfall einer enormen Bandbreite von statistischen Verfahren, die es schon in vielen Bereichen schon sehr viel länger gibt und die jetzt eben durch moderne statistische Verfahren und durch die immense Rechenleistung jetzt einen Sprung nach vorn machen werden, auf sehr vielen Gebieten.
Aber ist es denn trotzdem zum Beispiel denkbar, so ein Sprachmodell wie ChatGPT dann auch in der Chemie zu verwenden?
Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Ansätze. Und der simpelste Ansatz ist, was tatsächlich auch versucht wurde, einfach mal rauszufinden, naja, wir setzen hier 3, 4, 5 Chemikerinnen und Chemiker hin und legen denen so einen Fragebogen vor quasi und dann nehmen wir ChatGPT und nehmen auch so einen allgemeinen chemischen Fragebogen und gucken mal, wer insgesamt über alle Chemiefragen besser ist. Und da ist ChatGPT im Großen und Ganzen schon mindestens gleichwertig mit Menschen. Allerdings, wenn es um Spezialwissen geht, gerade jetzt bei bestimmten chemischen Gebieten wie der technischen Chemie und so weiter, da ist natürlich ChatGPT total unterlegen im Vergleich mit einem Menschen, der das 10 Jahre macht, der eben nicht nur irgendwie statistisch irgendwas aus irgendwelchen Quellen generiert, sondern tatsächlich diese praktische Erfahrung damit hat. Das ist eben noch ein fundamentaler Unterschied. Ob da eben praktische Erfahrung hintersteckt, auch diese praktische Erfahrung mit Scheitern, mit diesem Weg suchen und so weiter, oder ob so ein statistischer Papagei letztendlich aus verfügbaren Quellen irgendwas generiert. Das heißt, bei diesem Spezial, je spezieller ein Thema wird, desto überlegener sind Menschen immer noch. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Quer durch die Bank 200 Chemiefragen aus allen Gebieten. Klar, da kann ChatGPT besser sein, aber das ist natürlich für die Forschung völlig irrelevant. Was für die Forschung tatsächlich relevant sein könnte beim Thema ChatGPT, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, chemische Formeln und chemische Reaktionen quasi in Form einer Sprache niederzuschreiben. Da gibt es eine spezielle Notation, die in den 1980er Jahren entwickelt wurde, um chemische Formeln quasi als Textstrings in Computer einzugeben, weil man diese gemalten Formeln, das konnte man ja noch nicht in diese Ataris mit dem monochromen Bildschirm und Kommandozeilen, wie will man da eine chemische Struktur eingeben? Und da hat man sich damals überlegt, okay, wir überlegen uns eine Notation, wie man jede chemische Struktur in so einer Textzeile wiedergeben kann. Und naja, man hat dann festgestellt, im Grunde funktioniert diese Notation genauso wie eine Sprache. Und dann kann man sie eben mit großen Sprachmodellen auch verarbeiten. Und das ist eine Sache, die manche Forscherinnen und Forscher jetzt verfolgen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, ob man damit wirklich weit kommt oder ob man da an Grenzen stößt. Aber das ist auch eine Möglichkeit, Large Language Models zu benutzen. Aber die interessanteste Möglichkeit aus meiner Sicht ist, dass man quasi Large Language Models benutzt, um Systeme zu bedienen, die heutzutage enormes Spezialwissen brauchen. Also man hat ja jetzt nicht nur in der Chemie, sondern quasi in allen Wissenschafts- und Technikbereichen sehr, sehr komplexe technische Systeme. Zum Beispiel, wenn ich ein Kraftwerk steuern will, da sind diese riesigen Wände, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber diese riesigen Wände voller Anzeigen und Alarmsignalen und so weiter. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie bedeuten. Und ich muss das dann 5 Jahre lernen oder so, jetzt mal als Analogie. Und wenn man jetzt vor so einem Expertensystem, um Himmels Willen nicht vor ein Kraftwerk, aber zum Beispiel, wenn man jetzt in der Quantenchemie oder bei hochspezialisierten chemischen Programmen, wenn man da jetzt ein Sprachmodell, ein spezialisiertes Sprachmodell vorschaltet, dann muss ich eben nicht 5 Jahre Quantenchemie studiert haben, um dieses Programm zu bedienen, sondern ich kann im Zweifelsfall dieses Large Language Model als Interface benutzen, selbst wenn ich eigentlich kein Quantenchemiker bin, selbst wenn ich an diesem System nicht ausgebildet bin. Das heißt, man macht damit zum Beispiel Expertensysteme, deren Bedienung bisher sehr, sehr komplex ist, heutzutage dann in Zukunft zugänglicher. Das wäre jetzt eine Perspektive, die man da haben könnte. Da würde man aber wahrscheinlich kein Large Language Model benutzen, sondern eher ein kleines, ein Small Language Model sozusagen, das eben wesentlich weniger Ressourcen braucht, das wesentlich weniger Rechenleistung braucht. Und dann ist man damit natürlich auch so ein paar Nachteile von ChatGPT und Co. los, nämlich dieser enorme Energie- und Ressourcenverbrauch. Und diese kleinen Modelle, die man auf so Expertensysteme raufsetzt, ich denke, das wird man in Zukunft in sehr vielen Bereichen sehen.
Ja, also du beschreibst es ja sehr gut. Das Potenzial ist eigentlich sehr, sehr groß und auch die Anwendungsmöglichkeiten sind eigentlich sehr divers. Und das ist ja jetzt gerade in vielen Bereichen die Frage, ich stelle sie dir jetzt mal für den Bereich Chemie oder Biochemie auch. Ist das jetzt eine echte Revolution, die einem da durch KI ins Haus steht?
Puh, also in der Forschung schon. Wobei man natürlich sagen muss, speziell in der Forschung folgt eine Revolution auf die andere. Und wenn man zum Beispiel jetzt in der Biologie, Molekularbiologie, sich mal anguckt, was da los war, nachdem es tatsächlich eine Methode gab, im großen Stil Erbgut zu sequenzieren. Das war ja auch ein ungeheurer Schnitt. Das hat die Medizin, die Biochemie und so weiter dramatisch verändert. Und wir alle wissen das. Wir alle hören von Gensequenzen, wie Genvariationen und das die neueste Virusvariante und so weiter. Das ist eine Revolution, die in den Jahren nach dem Human Genome Project stattfand und die die Forschung total umgekrempelt hat. Und wahrscheinlich, ich würde sagen, dass die KI und die dahinterstehende Rechenleistung viele Forschungsgebiete in der gleichen Weise umkrempeln wird, aber wie gesagt, nicht beispiellos. Das heißt, das sind tolle neue Instrumente, diese großen Rechenleistungen machen viel mehr mit großen Datenmengen möglich, mit statistischen Verfahren, die man einfach technisch, computational früher nicht umsetzen konnte. Natürlich ist das ein großer Sprung nach vorn. Aber es ist einfach nur der nächste Sprung nach vorn nach dem letzten und danach wird es bestimmt nochmal eine andere Technologie geben, die die Forschung wieder in eine ganz andere Richtung schiebt. Also aus der Forschungsseite muss man sagen, ja, es ist die nächste Revolution, aber das kennt man eigentlich aus der Forschung. Interessanter wird die Frage tatsächlich beim Alltag. Werden diese Systeme unseren Alltag fundamental ändern? Weiß man nicht, aber es ist natürlich möglich. Auf der anderen Seite, wie sehr hat das Handy, das Mobiltelefon, moderne Kommunikation unseren Alltag geändert? Wie sehr hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts moderne Produktion, moderne Chemie, Konsumkultur und so weiter unser Leben geändert? Also ja, KI und Machine Learning wird erhebliche Folgen haben und erhebliche Veränderungen bringen, erhebliche Fortschritte bringen und erhebliche Nachteile bringen. Aber ich denke nicht, dass das beispiellos ist in der Geschichte der Menschheit oder auch nur in unserer jüngeren Geschichte. Ich denke, wir werden, glaube ich, in 30, 40, 50 Jahren darüber denken, wie wir heute über das Handy denken.
Interessanter Punkt, ja. Aber auch immer schwer zu sagen, ne, weil wir natürlich auch noch ganz am Anfang stehen. Oder zumindest die breite Masse steht ja bei diesen Geschichten auch noch komplett am Anfang, auch so was die Nutzung und so angeht. Lars, abschließende Frage, was wird denn da in Zukunft noch auf uns zukommen?
Ich habe keine Ahnung.
Und das ist auch absolut fair, Lars. Wer kann es schon wissen?
Eben, das kommt jetzt auf uns zu, aber ich denke, wir können das auf uns zukommen lassen, weil wir eigentlich schon immer durch diese ganzen dramatischen Veränderungen gegangen sind und irgendwie, ja, klar, manches ist besser, manches schlechter, aber es ist, wie es ist. Und ich sag mal, die KI wird die Menschheit nicht auslöschen, das kriegen wir schon selbst noch hin.
Das werden wir auf jeden Fall selber hinbekommen. Mehr dazu, wie die KI die Chemie und Biochemie beeinflusst, findet ihr auf spektrum.de. Dort könnt ihr das Interview lesen. Sehr, sehr spannend, das Lars mit Martin Dobbeler gemacht hat. Könnt ihr da komplett euch anschauen. Und Lars, du hast uns ja hier ein paar Einblicke gegeben. Dafür sage ich vielen, vielen Dank.
Ja, dir auch. Danke.
Ja, und das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Wir danken auch euch natürlich fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag gibt's dann eine neue Folge von uns. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und natürlich auch teilt. Das hilft uns sehr. Auch dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.